Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Schild, im Emblem der US-Uni Harvard, da steht Veritas, Wahrheit. Die Universität als Ort von Wissenschaft und Wahrheit, Forschung und Freiheit. Das US-Heimatschutzministerium hat der Uni verboten, ausländische Studenten aufzunehmen. Die Soziologin, Wissenschaftsmanagerin Jutta Almendinger sieht die Demokratie durch solche Verbote geschädigt.
Ich habe in Harvard promoviert und ich habe auch in Harvard unterrichtet, an der Harvard Business School.
Und den Wert von Internationalität hat sie da schätzen gelernt. Mehr dazu am Ende der Sendung. Michael Köhler lädt sie ein. Wie lässt sich Gewaltvernichtung ausstellen? Das fragt das Deutsche Historische Museum. Darüber sprechen wir. Kann man Romane über die EU auf die Bühne bringen? Wird in Stuttgart gefragt. Und was wird in Dresden-Hellerau gerade so getanzt? All das in Kultur heute. Zuerst aber internationale Filmfestspiele in Cannes. Und das ist ein Fall für den Kollegen Rüdiger Suchsland. Zu den Filmfestspielen gehören auch Nebenreihen, die aber nicht nebensächlich sind. Klären Sie uns auf, was gab's da?
Ja, es gibt ganz viel. Während der Wettbewerb ja immer so ein bisschen staatstragend ist und auch einiges Kino hat, was man als Repräsentationskino bezeichnen könnte, ist alles ein bisschen spielerischer in den Nebenreihen. Da wird mehr experimentiert, sowohl stilistisch wie von den Geschichten her. Und es gibt natürlich die Kinematografien auch von Ländern zu beobachten, die vielleicht im Wettbewerb nicht vertreten sind. Denn bei 22 Filmen nur im Wettbewerb geht natürlich gar nicht alles rein.
Sie haben politische Filme auch gesehen, Dokumentarfilme gesehen, also jede Menge in den Nebenreihen findet da statt.
Ja, es findet sehr viel statt. Also man muss, glaube ich, erwähnen, es ist leider auch ein deutsches Thema, den Film Das Verschwinden des Josef Mengele. Das ist eine Geschichte, die erzählt wird nach einem Roman, aber sehr frei erzählt wird von Kirill Serebrennikov. Den kennen wir auch als Oper- und Theaterregisseur, der macht Filme. Er ist vor allem auch ein russischer Dissident und er spiegelt in dieser Figur des Mengele, dessen Geschichte nach 1945 ziemlich genau und packend und manchmal auch leider ziemlich unangenehm, aber es liegt im Thema, nacherzählt wird und der von dem deutschen Schauspieler August Diehl verkörpert wird. In dieser Geschichte spiegelt er auch so etwas wie das universale Böse und beschäftigt sich mit der leider auch nie aussterbenden Frage, ob eigentlich diese Formulierung, die berühmte von der Banalität des Bösen, ob die zutrifft oder nicht. Ich glaube, die Antwort ist unentschieden, denn der Mann in dem Film von Serebrennikov ist ein Monster, er ist aber auch ziemlich banal. Das ist ein Spielfilm. Es gab dann auch Dokumentarfilme über Julian Assange. Das muss man sich unbedingt anschauen, wenn das zu uns kommt. Das ist der Gründer und Chef von WikiLeaks und es wird vor allem gezeigt, wie leider demokratische Staaten, vor allem die USA, aber auch Großbritannien und Schweden, diesen Mann einfach nur, weil er unangenehme Wahrheiten in die Öffentlichkeit gebracht hat, verfolgt haben und auch mit ihren eigenen Werten sehr lax umgegangen sind, um es mal freundlich zu sagen. Also es war so ein bisschen das Motiv Kill the Messenger. Das sind in jedem Fall die politischen Filme, wobei natürlich alles politisch ist. Ne? Also es gibt zum Beispiel einen Film in der sogenannten Mitternachtsreihe, die auch so ein bisschen stärkeren Unterhaltungswert hat, einen französischen Film, der heißt Dalloway und das ist die Geschichte einer wild gewordenen KI. Das ist erstmal ein Unterhaltungsfilm. Es geht um eine Schriftstellerin, die quasi dann zur Gefangenen ihrer KI wird, die erstmal nur beim Schreiben helfen soll. Aber es ist eben auch ein Film, der uns was von unserer Zukunft erzählt und diese Zukunftsentwürfe, die Dystopien und Utopien des Kinos, die sind eine gute Grundlage, um über sich selber nachzudenken.
Neben Jafar Panahi gab es noch andere iranische Wettbewerbsfilme. Welche sind das?
Ja, es gibt vor allem eine Debatte darum. Also es gibt einen iranischen Wettbewerbsfilm noch von einem Regisseur, der Film heißt Frau und Kind und er erzählt eine Geschichte vor allem von mehreren Frauen und das ist viel stärker eine Geschichte, die wirklich den modernen Iran zeigt. Jetzt gibt es aber eine Kontroverse um diesen Film und wir haben hier große Debatten gehabt in den letzten 2 Tagen. Es gibt im Internet Petitionen, dass dieser Film nicht hätte gezeigt werden sollen und zwar durch die Tatsache, dass er sich viel, man kann schon sagen, opportunistischer dem Regime annähert. Er fügt sich. Die Frauen, was wir allerdings aus ganz vielen iranischen Filmen kennen, tragen hier zum Beispiel immer ihr Haar verschleiert. Das ist bei Panahi nur teilweise der Fall. Und insofern gibt es auch von sehr glaubwürdigen iranischen Quellen die Kritik an diesem Film, dass man eigentlich dem zumindest keinen Preis geben sollte. Dass der eine grundsätzliche Qualität hat als Kinofilm, das bestreitet eigentlich niemand. Aber das ist natürlich immer die Frage, wie man überhaupt sich verhalten soll gegenüber Ländern, die nicht demokratisch sind, welche Firma man dann zeigen soll oder nicht. Die Debatten haben wir in den letzten Jahren ja sehr oft geführt.
Ein letztes atmosphärisches ganz kurz. Sie stehen wieder unter Strom, Rüdiger Soßler. Das meine ich nicht bildlich, sondern wir haben davon gelesen, dass Südfrankreich irgendwie der Strom ausgefallen war, aber alles wieder beim Besten, ne?
Es ist wieder alles beim Besten. Also es gab heute Morgen in der Vorstellung einen Stromausfall und das erzählt schon diese Geschichte auch einiges über Cannes. Also da ist einfach die Kinovorstellung unterbrochen worden. Dieser letzte Tag, der Samstag vor der Preisverleihung, ist ja der Tag der Reprisen, also der Wiederholung. Und dann ging das noch 10 Minuten weiter, im Gegensatz zur Stadt Cannes. Warum? Weil Cannes ein eigenes Notstromaggregat hat und ein Aggregat, was das ganze Festival am Laufen hält. Also alle Journalisten, die sonst zu Hause schreiben, kamen dann hierher und haben sich hier Strom getankt. Und man sieht, auch hier trifft es zu, dass Cannes ein Raumschiff ist, in seinem eigenen Orbit und eigentlich, was außen passiert ist, für Cannes nicht so wahnsinnig wichtig.
Rüdiger Soßler über Nebenreihen und Stromausfälle am Tag der Entscheidung vom Internationalen Filmfestival an der Croisette. Wie erinnern, und damit kommen wir zum nächsten Thema, in erinnerungsfeindlicher Zeit, wie künftig erinnern, vielleicht sogar gemeinsam europäisch. Während die mediale Aufarbeitung der NS-Verbrechen nach den Nürnberger Prozessen in Deutschland lange auf sich warten ließ, haben europäische Nachbarn schon früh Ausstellungen über die Besatzungszeit gezeigt. Gewalt ausstellen. Erste Ausstellung zur NS-Besetzung in Europa 1945 bis 1948. So heißt die Ausstellung über Ausstellungen im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Carsten Probst hat sie sich angesehen. 6 verschiedene Ausstellungen werden da also vorgestellt. Wie kam es zur Auswahl und was gab es da zu sehen?
Ja, also die erste Ausstellung war tatsächlich sogar schon vor dem offiziellen Kriegsende in London eröffnet, nämlich am 1. Mai 1945. Das war eine Dokumentation unter dem Titel The Horror Camps, also die Schreckenslager. 2 Wochen vorher hatten nämlich britische Truppen das Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit und in London waren dann schon Bilder zu sehen, die die Film- und Fotografieeinheiten dann dort direkt geliefert hatten. Und es war eben auch wirklich die erste Ausstellung, die anhand von solchen Bildern so überhaupt dieses Bewusstsein für die Gräueltaten der Deutschen schaffen wollte und entsprechend schockiert und bestürzt, teilweise auch wirklich ungläubig, fielen die Reaktionen der BesucherInnen aus. Aber fast zeitgleich eröffnete dann auch in Warschau schon die Ausstellung Warschau klagt an. Dann einen Monat später in Paris im Grand Palais die Ausstellung Crime Hitlerien, Hitlers Verbrechen, und ein Jahr danach die Gedenkstätte für die Nazi-Barbarei im tschechoslowakischen Liberec, jüdischen Displaced Person Camp. Die Ausstellung ist vielleicht sogar noch recht bekannt aus der Zeit. In Bergen-Belsen wurde dann 47 so eine kleine Ausstellung, Unser Weg in die Freiheit, aus der Perspektive der ehemaligen Gefangenen, jüdischen Gefangenen, eröffnet. Und 1948 folgte dann eine zweite Ausstellung in Warschau, Martyrium und Kampf, auch aus der Perspektive der jüdischen Opfer, weil die bei der ersten Ausstellung in Warschau fast gar keine Rolle gespielt hatten. Die Auswahl jetzt, die also im Deutschen Historischen Museum zu sehen ist, diese Auswahl der 6 Ausstellungen, folgt nach den Worten von Kuratorin Agatha Pietrasek vor allem der Vorgabe, was ist überhaupt noch erhalten an Dokumentation? Es gab wohl sehr viele regionale private Initiativen schon zu der Zeit in ganz Europa, auch zum Beispiel in der Sowjetunion. Aber es gibt heute kaum noch Bilder von denen oder Texte oder sie sind irgendwie nicht erreichbar, in Archiven vergraben. Das hier, was hier zu sehen ist, ist alles komplett dokumentiert.
Carsten Probst, Sie haben zu Beginn von den Lagern des Schreckens, den Horrorcamps, gesprochen. Also Aufklärung war ganz wichtig. Bevorzugtes Dokumentationsmaterial ist der Film oder Foto. Wenn wir heute Kriegs- oder Katastrophenschauplätze sehen in der Tagesschau oder sonst wo, dann wird aus Pressekodexgründen werden dann Opferbilder verwaschen gezeigt, also nicht entwürdigend. Es gibt so etwas, dass man diese Überwältigungsästhetik vermeidet im Ausstellungswesen. Hier, denke ich mal, wird es aber wahrscheinlich anders sein, oder?
Genau. Und was ich erfahren habe im Zuge der Ausstellung ist, dass schon damals sehr viel über diese Gratwanderung diskutiert worden ist. Was können wir zeigen, was lieber nicht? Gerade diese großen Ausstellungen in London, Paris und Warschau verstanden sich als Orte, an denen das Unglaubliche quasi durch Bilder erstmal bezeugt und bewiesen werden sollte. Also man kalkulierte schon mit diesem Schockeffekt, den manche Bilder auslösen würden, weil man sie oder weil man diesen Schockeffekt auch als moralisch geboten ansah. Und dazu kamen dann aber auch künstlerische Darstellungen von Zeitzeugen, um das Geschehen zusätzlich zu beglaubigen. Zum Beispiel hier zu sehen in der Ausstellung auch von Ludwig Meidner aus seiner Serie zum Massaker in Polen gibt es so Kohlezeichnungen zu sehen. Aber Meidner beklagte schon damals in der Zeit, dass seine Zeichnungen eben im Vergleich zur Drastik der Fotografien und Filme in diesen Ausstellungen ja geradezu absurd gemütlich wirken würden. Also es gab da tatsächlich eine echte Konkurrenz der Medien.
Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum ist keine Gedenkausstellung. Sie will wissenschaftlich analytisch vorgehen. Gelingt ihr das?
Ich denke schon, und man muss eben sehen, dass der Zweck dieses analytischen Vorgehens, das also jetzt nicht in erster Linie auf Emotionen zielt, sondern eine zweite Reflexionsebene einführt, dass das eigentlich auch bezweckt, dass um eine Bewahrung der Erinnerung über unmittelbare Zeitzeugenschaft hinausgeht. Also worüber hier immer wieder reflektiert wird, ist, es gibt ja natürlich nicht mehr sehr viele Zeitzeugen. Und die dokumentierten Ausstellungen zeigen ja vor allem das Entsetzen, den Schrecken, den sie damals auslösten, den Versuch, so etwas wie überhaupt eine übergreifende Stimme von, sagen wir mal, Anklage oder Gerechtigkeit laut werden zu lassen. Der Kalte Krieg hatte ja eben noch nicht begonnen. Dadurch aber, das betont eben auch der Direktor des Deutschen Historischen Museums, Raphael Groß, zerfällt das Gedenken heute wieder auch unter dem Eindruck der neuen Konflikte, die wir heute haben, sehr stark in einzelne nationale Sichtweisen. Und so möchte man mit dieser Ausstellung eben auch so ein seit langem gefordertes Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg zur deutschen Besetzung in Europa vorbereiten und unterstützen und eben diese übergreifende Perspektive, die eigentlich für alle Länder unabhängig von den Nationen gilt, bewahren helfen.
Sagt Carsten Probst über Gewaltausstellen im Deutschen Historischen Museum Berlin, übers erweiterte Erinnern. Und jetzt kommen wir zur darstellenden Kunst. Nach 10 Jahren ist William Forsythe in Dresden zurück, hat ein neues Werk für das Ensemble der Dresden-Frankfurt Dance Company geschaffen. Thomas Howard ist auch dabei, der widmet sich im zweiten Teil des Doppelabends einem Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow. William Forsythe konnte ja nun überall wirken, macht das in seinem Alter von 75 Jahren nur noch gelegentlich. Jetzt also im Hellerau, Europäischen Zentrum der Künste Dresden. Zuletzt am Staatsballett Berlin gab es von ihm einen dreiteiligen Abend. Wiebke Hüste, unsere Tanzkritikerin, warum jetzt nochmal ein neues Werk und warum mit diesem Ensemble, bitte?
Das war ja sein Ensemble. Und Yannis Manafounis, der jetzige Direktor der Dresden Frankfurt Dance Company, hat bei William Forsythe getanzt, war einer von seinen ganz großartigen Tänzern. Und ich glaube, die beiden haben ein gutes Verhältnis. Und Forsythe will vielleicht auch ein bisschen diese Company jetzt nach dem Neustart mit Manafounis unterstützen und stärken und so eine Uraufführung von diesem großen Meisterchoreografen hat natürlich eine internationale Wirkung. Das sah man auch daran, dass da im Publikum der Direktor des Sadler's Wells Theatre in London, Alistair Spalding, saß und neben ihm gleich die London-Korrespondentin der New York Times. Also das kriegt dann einfach nochmal eine andere Dynamik, eine andere Aufmerksamkeit. Und das andere ist, dass er vielleicht nochmal Lust bekommen hat, mit diesem Ensemble da anzuknüpfen, wo er sozusagen aufgehört hat und wo er vielleicht mit den klassisch ausgebildeten Tänzern von einem Staatsballett Berlin oder einer Pariser Oper nicht so umstandslos anknüpfen könnte, wie er das hier kann. So lässig, auf Socken, so drauf vertrauend, dass diese Forsythe Improvisationstechnologie allen Tänzern schon mal was sagt.
Ist das, man sagt das jetzt so gerne beim alten Goethe, weltanschauliche Altersgedichte oder sowas, ist das jetzt ein Forsythe-Alterswerk, besonders konzentriert, so wie so eine üppige Auslese? Der Titel ist ja schon alleine sehr interessant. Ich glaube, der heißt Undertainment. Was ist das bitte?
Ich finde das ein bisschen plakativ, ehrlich gesagt. Denn am Ende des Tages sagen ja die größten Künstler eigentlich von sich selbst, dass sie in der Entertainment-Industry beschäftigt sind. Und so ist es doch bei Choreografen auch. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Oder man muss ja auch diese E- und U-Grenzen da jetzt gar nicht irgendwo ziehen. Deswegen finde ich diesen Titel ein bisschen plakativ. Ich war ein bisschen erschrocken über dieses total reduzierte, strenge, nüchterne, spröde Stück, wo die Tänzer geometrische Formen bilden.
Keine Musik, kein Bühnenbild.
Keine Musik, kein Bühnenbild. Man hat so das Gefühl, ja, das reagiert jetzt auf diese strikte Festspielhaus, Hellerau, Architektur, auf die rhythmische Schule der frühen Hellerauer Choreografen von Emile Jacques Dalcroze, also der Moderne im Barfußtanz sozusagen. Aber man wünscht sich, dass das mal irgendwann losgeht. Nein, es gibt immer nur konzentrierte Soli, konzentrierte Duos. Alle machen ein ernstes Gesicht. Ich war fast ein bisschen bedrückt am Ende von diesem Stück. Und man war sehr froh nach dem Thomas Howard-Stück dann, dass die Stimmung da wesentlich geladener, freudiger und diese Improvisation sehr viel freier, sehr viel atmender war.
Was ist das für ein Stück? Playing with Sergei and Martha. Sergei und Martha sind keine Tänzer, sondern die Namen stehen für Sergei Rachmaninoff und Martha Argerich, ne?
Ja, ich glaube, mit den Titeln von den Stücken üben wir noch mal ein bisschen, weil dieses, das ist auch ein bisschen albern, oder? Also Sergei Rachmaninoff, Martha Argerich und Ricardo Chailly, darauf wird hier angespielt, dass das die musikalische Einspielung ist. Das klirrt und scheppert hier aus den Boxen. Ich hätte gesagt, nehmt doch zeitgenössische Musik, nehmt doch Musiker, die zu euch auf die Bühne kommen können und nicht diese Einspielung, als wäre das die einzige, die man von Rachmaninoffs drittem Klavierkonzert überhaupt hören kann. Ja, ist es ja gar nicht. So, und dazu wird dieses große Ensemble aber losgelassen wie eine Urgewalt. Also wirklich wie Wellen, die über den Strand spülen. Es ist unfassbar gut gemacht, wie die auf die Musik reagieren. Die sind so musikalisch. Nie gehen sie gegen den Rhythmus, nie gegen die Melodie. Immer sind sie ganz frei, stürzen sich in das romantische, gefühlvolle der Musik. Ich war total begeistert.
Ja, mehr kann man dazu wohl nicht sagen. In Dresden-Hellerau neue Stücke von William Forsythe und Thomas Howard. Wiebke Hüster hat uns aufgeklärt und mitgenommen. Wir bleiben bei der Bühne, kommen aber zur Sprechbühne. Romane auf der Bühne, das ist seit langer Zeit ein Erfolgsrezept. Zwei Romane hat der Schriftsteller Robert Menasse über die EU geschrieben. Ein dritter soll folgen. Die Hauptstadt erzählte Menasse von den Menschen, die in Brüssel in den Institutionen beschäftigt sind. Der Roman Die Erweiterung dreht sich um Albanien, das der EU beitreten möchte. Zwei EU-Romane als Stoff fürs Theater, geht sowas? Am Mannheimer Nationaltheater, der neuen Spielstätte Altes Kino Franklin, hat die Regisseurin Anna-Elisabeth Frick das geschafft. Christian Gampert sah es.
Robert Menasse ist fasziniert und besessen von der europäischen Idee. Vor allem als Essayist beschwor er ständig und pathetisch deren Potenzial. Aber er verschließt auch nicht die Augen vor den vielen Unzulänglichkeiten der politischen Praxis. Und er bringt es fertig, lauter Personen zu Romanfiguren zu machen, deren literarische Sprengkraft zunächst begrenzt erscheint. Bürokraten, Angestellte, Hilfskräfte, Politiker in Brüssel und anderswo. So wird auch in dem Roman die Erweiterung der Beitritt Albaniens zur EU auf einer sehr persönlichen Ebene verhandelt. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama taucht kaum chiffriert als ZK auf. Die gegen die Aufnahme Albaniens opponierende polnische Regierung ist von einem autoritären Zyniker namens Mateusz vertreten. Während Adam, sein einstiger Kampfgenosse in der Gewerkschaft Solidarność, inzwischen für die Europäische Kommission arbeitet und sich um die Demokratie sorgt. Dazwischen Intrigen, Liebesgeschichten, Rückgriffe auf die NS-Zeit, ein raffiniertes, ausfaserndes, erzählerisches Chaos. Wohin steuert die Europäische Union? Zumindest in Mannheim tritt sie eher auf der Stelle. Die Regisseurin Anna-Elisabeth Frick hat Robert Menasses ziemlich vielfältiges Personenkarussell genutzt, um das Ensemble mit Mehrfachrollen und Cross-Gender-Besetzung in einen großen schauspielerischen Karneval zu treiben. Menasses europäisches Wimmelbild wird dabei nun vollends zur Groteske und zur Parodie.
Der Ministerpräsident ZK hat die Ministerpräsidenten der Balkanstaaten, die EU- und Außenminister der EU-Staaten und die Vertreter der Europäischen Kommission zu dieser Jungfernfahrt eingeladen.
Wir befinden uns auf dem Kreuzfahrtschiff SS Skanderbeg, auf dem die EU-Repräsentanten von der Beitrittswürdigkeit Albaniens überzeugt werden sollen. Mit der Bühnenmetapher der Schifffahrt will die Regie auch Federico Fellinis Schiff der Träume zitieren. Allerdings hat Fellinis europäische Künstler-Dekadenzgesellschaft am Vorabend des Ersten Weltkriegs nur bedingt mit heutigen Verfallserscheinungen zu tun. Einzig, dass Flüchtlinge im Schiffsbauch mitfahren, gemahnt an aktuelle Entwicklungen. So ist der europäische Traum in Mannheim eher ein Potpourri ziemlich menschelnder Verwicklungen und Anekdötchen, die politisch aufgeladen werden. Originell ist die Geschichte des albanischen Nationalhelden Skanderbeg, der gegen die Osmanen kämpfte und dessen goldener Helm aus dem Wiener Kunsthistorischen Museum gestohlen wird, weil man hier das Entstehen nationaler Mythen und deren mediale Verwurstung beleuchten könnte. Aber auch das wird nicht richtig auserzählt. Die Inszenierung verschränkt Geschichten aus dem Widerstand gegen die polnische reaktionäre, EU-kritische Regierung mit utopieträchtigen Liebesaffären. Ständig wechseln die Zeit- und Beziehungsebenen.
Sie, Herr Ministerpräsident, bezeichneten die Aufhebung der Gewaltenteilung als patriotische Tat. Was sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen?
Der als beruhigender Cicerone fungierende Schauspieler Matthias Breitenbach versucht zwar, die Fäden zu bündeln, ist aber machtlos gegen Menasses überbordende Erzählung und gegen die Spielwut der Inszenierung. Einzig der grandiose Rocco Brück hat Zeit für eine große Szene als non-binärer Oppositioneller, der sich 2017 im Protest gegen die rechte polnische Regierung selbst verbrennt. Wo die Möglichkeiten Europas liegen, ist nach dieser Aufführung unklarer denn je. Kulturell scheint alles eher einfach, ökonomisch und politisch häufen sich die Probleme. Die werden hier aber gar nicht analysiert. Am Ende irrt das Theaterschiff mit einem Virus an Bord orientierungslos über die Meere. Viel Kompass gab es den ganzen Abend nicht. Das ist auch für die EU ein schlechtes Zeichen. Zumindest theatralisch scheint Europa ein ziemliches Durcheinander.
Sagt Christian Gampert. Die Soziologin Jutta Almendinger war bis letztes Jahr langjährige Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums. Jetzt ist sie Mitglied im Wissenschaftsrat. Sie hat in Harvard studiert, promoviert und auch gelehrt. Und sie habe ich gefragt, das Heimatschutzministerium hatte ja der Hochschule gerade verboten, internationale Studenten aufzunehmen. Ist das nicht eine wirksame Maßnahme gegen antisemitische Ausschreitungen, wie gesagt wird, an den US-Unis, oder wird diese Behauptung Ihrer Meinung nach missbraucht?
Dieser Vorwurf wird vollkommen missbraucht. Ich glaube, dass es auch nur vorgeschoben ist. Also ich kenne Harvard gut, ich kenne auch andere Universitäten in den USA gut, weil ich sehr, sehr viel in den USA tätig bin. Diese Ausschreitungen, die liegen zurück. Sie kennen keine Ausschreitungen in den letzten paar Monaten. Um was es hier geht, ist tatsächlich ein Angriff gegen Inhalte, die Herrn Trump und seiner Regierung nicht angenehm sind, um es milde auszudrücken, nämlich Fragen des Klimaschutzes, Fragen der Gleichheit, Fragen der Integration, der Diversität, rechtliche Fragen. Es geht um Freiheit und zum Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit. Das sind ihm natürlich alles Worte, die er nicht fordert. Er möchte der Autokrat sein, anders kann man es nicht sagen. Und es geht von daher abgeleitet natürlich auch gegen die Internationalität.
Warum sind die Universitäten angstgegner? Bedient er damit die eigene Wählerklientel? Ist das Eliten? Ist das Intellektuellenfeindlichkeit? Warum die Unis?
Die Unis wurden ja schon während seiner ersten Regentschaft als Feinde erklärt, auch während des Wahlkampfes. Vance hat in Yale studiert und hat aber auch schon 21 eine glühende Rede gegen insbesondere Elite-Universitäten gehalten. Warum? Ich sagte es eigentlich schon, Universitäten gelten tatsächlich als Orte, wo man eine Meinungsfreiheit und eine Meinungsvielfalt tatsächlich lehrt und lernt, damit umzugehen. Und das ist natürlich etwas, was einer solchen Regierung nicht zugutekommt.
Nach der Entscheidung der Trump-Regierung, der US-Elite-Uni Harvard die Aufnahme ausländischer Studenten zu verbieten, ruft die Bundesregierung zu Forschung in Deutschland auf. Da ist etwa der parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium, Herr Jazombek, und sagte zur Rheinischen Post, jenseits von Harvard gibt es auch bei uns gute Hochschulen, wo man sowas lernen kann, künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Ist das praktikabel?
Ob praktikabel oder nicht, ich meine, wir brauchen, die Wissenschaft ist international Die Kultur ist international, die Wirtschaft ist auch international. Also von solchen Grenzen halte ich überhaupt nichts. Ich halte auch nichts von diesen riesigen Abwerbeprogrammen, die jetzt an einigen Teilen in Deutschland laufen, doch da diese Windows of Opportunity da zu nutzen und alle da nach Deutschland zu bringen. Wir müssen doch viel eher jene unterstützen, die dort massiv unter Repressalien leiden. Und von daher, also Alan Garber, wenn es irgendjemand gibt als Präsident von Harvard, ist mein großes Idol. Natürlich auch Bruce Springsteen, der mit seinem Land of Hope and Dreams ja im Prinzip das Allergleiche macht. Das, was mich so frustriert im Moment, ist nicht nur eine deutsche, meines Erachtens doch ein bisschen fehlende Unterstützung dieser amerikanischen Universitäten, sondern auch, dass ich innerhalb von Amerika so wenig Widerstand sehe. Also es gibt nicht die großen Studierendenproteste, die ich jetzt erwartet habe. Es gibt nicht die großen Solidaritätswellen anderer Universitäten. Man lässt Harvard doch eher ein bisschen alleine dastehen.
Frühere US-Präsident Obama hat im April noch Harvard für ihren Widerstand gegen die Einflussnahme durch das Weiße Haus gelobt. Ist das ein Machtkampf oder ein Kulturkampf, Frau Almendinger, oder beides?
Ich glaube nicht, dass wir einen Machtkampf von einem Kulturkampf trennen können, weil Macht geht immer auch um Kulturen und Kulturen gehen auch immer über Macht in einer gewissen Weise. Wir müssen einfach lernen, dass es nicht den Weg zurück gibt zu nationalistischen und abgeriegelten Staaten. Und das müssen wir in Amerika eigentlich nur beibehalten. In Europa müssen wir es neu lernen. Da haben wir es gelernt. Also wenn ich jetzt, ich habe meine erste Professur 1992 gehabt, da war gar keine Person aus dem Ausland da. Jetzt habe ich in meinem jetzigen Seminar 40% Personen, die nicht in Deutschland geboren sind. Das ist nicht nur ein Dahergerede, dass das dem Unterricht gut tut und dem Miteinander der Leute. Da lernt man anders sein und man lernt, andere zu akzeptieren. Man lernt Solidarität und Vertrauen. Und von daher geht es ja um viel, viel mehr als nur um Inhalte. Es geht wirklich um das Leben und der Demokratie, die extrem im Moment in den USA auf breiter Fläche geschädigt wird.
Sagt die Soziologin und das Mitglied im Wissenschaftsrat Jutta Almendinger. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will Sanierungen, Neubauten im Kulturbereich fördern. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, die schwarz-rote Koalition plant ja 500 Milliarden Euro für Infrastruktur auszugeben. Und da hebt jetzt eben auch schon mal der Kulturstaatsminister den Finger und kündigt vollmundig eine, wie er es nennt, Kulturbautenoffensive an. Also die Förderung von zahlreichen sanierungsbedürftigen Bauprojekten im Kulturbereich. So nennt Wolfram Weimer etwa die Frankfurter Paulskirche, das Literaturarchiv Marbach, Wagners Festspielhaus in Bayreuth, die KZ-Gedenkstätten oder auch Neubauten wie das Deutsche Fotoinstitut in Düsseldorf oder das Deutsch-Polnische Haus in Berlin. Denn, so erklärte ein wirtschaftsgeschulter Weimar, Investitionen in kulturelle Leuchttürme stärken den Standort Deutschland. Nach 17 Jahren verabschiedet sich Hermann Parzinger als Präsident von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, eine der größten Kultureinrichtungen Europas. Vor kurzem war es ihm und dem Kulturstaatsministerium noch gelungen, den Streit mit den Hohenzollern um eine kostbare Kunstsammlung zu beenden. Man einigte sich auf eine gemeinsame Stiftung. In der kommenden Woche will der Rat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz endgültig über dieses Konstrukt entscheiden. Manchen bereitet die Mitsprache der Hohenzollern dort allerdings Sorgen. Danach gefragt, antwortet der scheidende Präsident:
Ich habe da eigentlich keine Sorge. Die Öffentlichkeit hat die Mehrheit. Also die Hohenzollern können jetzt nicht versuchen, die Stimmen von Brandenburg rüberzuziehen, sondern die öffentliche Hand muss gemeinsam abstimmen, einheitlich. Und damit ist eigentlich klar, dass man dort immer die Mehrheit hat und immer eine Sperrminorität gegen irgendwelche Versuche Einfluss zu nehmen auf die Ausstellung. Und aber vor allem geht es darum, dass die Dinge in dieser Stiftung da bleiben können, wo sie sind, nämlich in den Kultureinrichtungen.
So Hermann Parzinger. Das ganze Gespräch morgen in den Kulturfragen um 17 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Das berühmte Hamburg-Ballett steckt in der Krise. Mehrere Tänzerinnen und Tänzer werfen ihrem Direktor Demis Volpi vor, er verbreite ein, wie es heute immer heißt, toxisches Arbeitsklima. Nachdem daraufhin auch Volpis vorheriges Ensemble, das Düsseldorfer Ballett am Rhein, mit ähnlichen Beschuldigungen an die Öffentlichkeit ging, kommt die Debatte um Volpis Führungsstil nicht mehr zur Ruhe. Jetzt hat Hamburgs Kultursenator Carsten Broster eine Befragung der Hamburger Kompanie angeordnet. Darin sollen die Tänzerinnen und Tänzer anonym Stellung beziehen und zu ihrer persönlichen Arbeitssituation Auskunft geben. Morgen soll es übrigens eine sogenannte Ballettwerkstatt geben, in der Demis Volpi öffentlich Einblicke in den Probenprozess für sein neues Ballett Demian gibt. Und beim Wettbewerb der Mülheimer Theatertage wurde als erstes das beste Kindertheaterstück bekannt gegeben. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis geht an den Text T-Rex bist du traurig von Faya Koch und dem Theater der jungen Welt Leipzig.
Damit geht diese Ausgabe von Kultur heute zu Ende. Die Kulturmeldungen waren das gerade mit Nicole Strecker. Die Information am Abend, Fragen, der Gefangenenaustausch läuft, steigt damit auch die Hoffnung auf Frieden für die Ukraine. Einen guten Abend wünscht Michael Köhler.